der Podcast des Diakonischen Werkes.
Herzlich willkommen zum Podcast des Diakonischen Werkes Bonn und Region. Wir widmen uns heute der Geflüchtetenarbeit und vor allem dem Projekt Chancenvielfalt, über das die Teilhabe und Bildungschancen von Familien mit Flucht- oder sonstigem Zuwanderungshintergrund gestärkt werden sollen. Mein Name ist Angela Beckmann und ich spreche mit Franziska Kremser-Klinkertz, Leiterin des Projektes Chancenvielfalt, und ihrem Kollegen Marco Grischinčić. Frau Kremser-Klinkertz, wie ist die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund in Bonn?
Die ist fast so unterschiedlich wie bei den Menschen ohne Migrationshintergrund in Bonn. Bonn rühmt sich völlig zu Recht damit, eine ganz internationale Stadt zu sein. 176 Nationen leben im Stadtgebiet. Und natürlich haben wir Menschen mit Migrationshintergrund, die schon bestens in Bonn angekommen sind, die in gut dotierten Stellen sind. Und wir haben aber natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund, und da sprechen wir eben vornehmlich von den Menschen, die erst in den letzten Jahren mit Fluchterfahrung nach Bonn gekommen sind, die noch nicht so angekommen sind, die noch damit zu tun haben, die Sprache zu lernen, die auf die Anerkennung ihrer Bildungsabschlüsse warten, die auch in doch recht nennenswerter Zahl noch in Sammelunterkünften leben. Und das kann man sich ja sicher vorstellen, wenn man auf beengten Raum ohne Privatsphäre wohnt, ohne viel Privatsphäre, dass das eine sehr schwierige Situation sein kann. Und natürlich kommen die Menschen nicht aus Jux und Dollerei zu uns, sondern sie verlassen ihre Heimat, weil sie dort entweder vor Krieg fliehen oder bedroht werden, politisch verfolgt werden, ihnen Folter droht und Ähnliches. Und deswegen haben die Menschen natürlich auch wahnsinnig viel Sorgen mit im Gepäck. Wenn wir auf diese Menschengruppe schauen, möchte ich auf jeden Fall herausstellen, dass die Wohnsituation für viele dieser Familien sehr belastend ist.
Kann man Zahlen nennen, von wie vielen Menschen, gerade die in schwierigen Umfeld, im schwierigen Umfeld leben, wie viele das sind?
Also das, was gerade statistisch abrufbar war, hat Stichtag 31.12.21, das heißt vor dem Ukraine-Krieg. Und da gab es 60.000 Menschen in Bonn, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Und wir wissen, dass es ca. 6.000 Menschen mit Fluchthintergrund sind, die nach wie vor in städtischen Unterbringungen sind. Das sind nicht nur Sammelunterkünfte, sondern auch Wohnraum, den die Stadt Bonn anmietet. Und das ist in erster Linie die Zielgruppe, mit der wir im Projekt Chancenvielfalt arbeiten.
Ihr Projekt Chancenvielfalt, Sie sprachen es gerade an, das ist ja auch unser Thema heute, widmet sich dem Bereich Teilhabe und Bildung. Was heißt das eigentlich genau?
Ja, ich würde mal die These aufstellen, dass Bildung ein Schlüssel für Teilhabe auch ist. Also wir haben diese Projektidee gemeinsam konzipiert, mitten in der Corona-Pandemie, als wir gesehen haben, wie schwierig es auch schon für, ich sag mal, gut aufgestellte Familien war, ihre Kinder durch diese Zeit zu bekommen, ohne dass die Bildung darunter gelitten hat. Die Schulen waren dicht, die Kitas waren dicht. Das war teilweise sehr schwierig, seine Kinder gut zu beschäftigen. Und wenn man sich vorstellt, dass das auch Familien schaffen mussten in beengten Verhältnissen, wo die deutsche Sprache noch nicht gut beherrscht wurde, war uns völlig klar, dass diese Jahrgänge sehr benachteiligt sind. Und da wollen wir ganz bewusst wirklich hauptamtliche Arbeit auch reingeben und Expertise reingeben, um zu schauen, dass eben die Kinder nicht ins Hintertreffen geraten langfristig, sondern eben gefördert werden von Sprachförderung über psychomotorische Förderung, auch im Sozialverhalten eben die besten Möglichkeiten haben, ihre Erfahrungen zu machen und sich gut zu entwickeln. Und natürlich, wir sprechen über Kinder zwischen 0 und 10 Jahren. Das ist die Zeit, wo Kinder noch nicht so selbstständig auch in Bildungseinrichtungen ein- und ausgehen, sondern die Eltern sind dabei. Und insofern würden wir hoffen, dass eben über einen Nutzen von frühkindlicher Förderung und dem Besuch von Institutionen bereits vor der Schule eben auch die Eltern in Kontakt zu anderen Eltern, zu Angehörigen der Mehrheit der Aufnahmegesellschaft kommen und sozusagen die Teilhabe der gesamten Familie im Sozialen gestärkt wird.
Herr Grischinčić, Sie unterstützen zum Beispiel bei der Suche nach Kita-Plätzen und Grundschulplätzen. Welche Menschen sprechen Sie an und wo treffen Sie die überhaupt?
Genau, also wir suchen vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, mit Kindern von 0 bis 10 Jahren, wie Frau Kremser-Klinkertz bereits gesagt hat, die eben Kita-Plätze, Grundschulplätze oder weiterführende Schuleplätze suchen. Wir versuchen, die Menschen wohnortnahe anzusprechen. Also deswegen bieten wir auch diese Beratungstermine möglichst dezentral. Das heißt nicht, dass wir jetzt einen Punkt haben, wo Leute immer zu uns kommen müssen, sondern versuchen wirklich vor Ort in schnell ein paar Minuten erreichbare zentrale Stellen zu gehen. Und da versuchen wir sie anzusprechen, wie zum Beispiel in Nachbarschaftszentren oder Stadtteilzentren, Kirchengemeinden auch, mit denen wir auch dann zusammenarbeiten oder auch teilweise in den Einrichtungen selbst, also Kita-Plätze oder Kitas oder Schulen und so weiter.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie zum Beispiel in eine Grundschule gehen, treffen Sie da auf diese Kinder oder auch auf die Eltern oder sprechen Sie da eher mit den Lehrern oder wie läuft das ab?
Also zuerst müssen wir unser Projekt der Grundschule vorstellen, das heißt, wir gehen ja dahin und vereinbaren zuvor einen Termin, dann verabreden wir uns mit der Schulleitung oder vielleicht Schulleitung und Sozialarbeiter, wenn wir dann das Projekt vorstellen, das heißt, die würden vielleicht auch unseren Link zu unserer Infoveranstaltung und so weiter an das Schulkolleg weiterleiten. Und im Grunde würden wir dann in der Schule zum Beispiel oder auch wieder im Stadtteilzentrum oder entsprechend Beratung anbieten vor Ort zu diesen Übergängen.
Und tatsächlich, wir arbeiten zwar bestenfalls für die Kinder, aber unsere Zielgruppe beim Projekt sind die Eltern. Also auch wenn wir in die Schulen gehen, ist unser Hauptadressat, die Eltern zu unterstützen mit Informationsweitergabe. Und die Kinder sehen wir dabei vielleicht, haben vielleicht auch irgendwie ein schönes Malbuch dabei oder Ähnliches, aber unser Gesprächspartner sind immer die Eltern.
Und welche Themen spielen da noch eine Rolle? Also außer zum Beispiel jetzt, den Schulplatz haben die Kinder ja, aber was wird da noch in den Vordergrund gehoben? Also welche inhaltlichen Themen werden da noch besprochen?
Also das ist ja, wie wir auch schon Rückmeldungen gekriegt haben von den Schulen, ist da auch Bedarf recht groß an diesen Beratungen, auch jetzt auch für verwandte Themen, weil viele Eltern zu den schuleigenen Infoveranstaltungen für die Übergänge gar nicht erscheinen, sei es aus Angst vor Sprachbarrieren oder dass sie lediglich keine Zeit oder Möglichkeit haben zu kommen, weil sie noch andere Aufgaben zu Hause oder auf der Arbeit haben. Weitere Themen sind zum Beispiel auch für die Eltern, was gibt es noch für Überleitungsangebote, also wie früher Sprachförderung und so weiter, wo man Anträge stellen kann für Schulpakete, aber auch Vermittlungen in Sportangebote, Freizeitangebote und so weiter. Vielleicht ist wichtig da anzumerken, dass es aber jetzt hier, wie ich erzählt habe, dass wir da in der Schule vor Ort gehen, dass es ja keine Schablonenlösung gibt, die wir dann, sondern wir besprechen wirklich mit der Schule, was aus Sicht der Schule der beste Ansatz wäre und versuchen das da umzusetzen. Da haben Schulen auch meistens auch gute und beste Ideen, wie man Eltern erreicht.
Herr Kretschinschitsch hat ganz wichtige Punkte angesprochen. Die dezentrale Beratung, da ist das Themenfeld deutlich umfangreicher. Also alles, was jetzt genannt wurde, auch Vermittlung in andere Angebote, Sprachförderung etc. Bei den Beratungen in Kitas und Grundschulen wollen wir uns eigentlich wirklich um die kultursensible Begleitung des Übergangs in die nächste Bildungsinstitution konzentrieren.
Also zum Beispiel von der Kita in die Grundschule.
Richtig, denn jeder, der das schon mal mit seinen Kindern durchgemacht hat, weiß, dass da doch einiges zu beachten ist. Und wenn man sich vorstellt, dass die Leute teilweise auch aus Gesellschaften kommen, wo man Behörden eher fürchtet, als weiß, dass sie wohlwollend mit einem arbeiten, da kann so ein Brief vom Gesundheitsamt schon auch mal wirklich Angst auslösen. Warum muss ich mit meinem Kind zum Gesundheitsamt? Es ist ein Schritt, der bewerkstelligt werden muss, bevor man ein Kind in Deutschland einschult, bestenfalls eben diese Schuleingangsuntersuchung vor Schuleintritt. Und das sind aber so Kleinigkeiten, wo wir wissen, es braucht vielleicht ein bisschen mehr Begleitung oder auch Aufklärungsarbeit an der Stelle.
Wie reagieren denn die Menschen auf Ihr Angebot?
Also wir sind jetzt in der Phase des Projektes, wo wir ganz viel genetzwerkt haben, ganz viel auch über unser Projekt informiert haben, gerade auch eben bei potenziellen Projektpartnern. Und da sind die Reaktionen eigentlich durchweg positiv und sehr offen. Und ganz viele Menschen, die selbst auch in Beratungsstellen tätig sind, sagen, das ergänzt unseren Auftrag sehr gut, denn häufig ist das zwar auch ein Thema, aber da sind mit Blick auf Wohnraum und Arbeitssuche andere Themen teilweise drängender, sodass wir mit den Familien gar nicht bis zu dieser Stelle kommen. Und da wird es doch sehr positiv aufgenommen. Mit den Menschen selbst haben wir auch schon angefangen zu arbeiten, obwohl wir noch gar nicht wirklich mit unseren festen Beratungszeiten gestartet sind. Das passiert jetzt erst am Ende des Monats, also Ende August. Und trotzdem haben wir schon einige Beratungen durchgeführt, wo wir merken, der Bedarf ist riesig und die Menschen sind sehr dankbar für diese Unterstützung.
Sie hatten das eben schon mal erwähnt. Was sind denn die größten Hürden für die Menschen? Ist es zum Beispiel die Bürokratie? Sie sagten eben, Gesundheitsamt, Einladung kriegt man und weiß nicht, wie man damit umgehen soll.
Ja, man muss sich auch vorstellen, dass das deutsche Bildungssystem nicht ganz einfach zu verstehen ist. Also das ist ja schon von Bundesland zu Bundesland ja auch noch ein bisschen anders. Es gibt diese Unterschiede in den weiterführenden Schulen. Und wenn man jetzt aus Gesellschaften kommt, wo das gar nicht so üblich ist, wo man einfach eine Schule besucht und 10 Jahre später ist man damit durch, da gibt es einfach wirklich viel, was man erstmal erklären muss. Auch das Thema Elternbeteiligung, Auftrag der Eltern auch innerhalb der Bildungskette, dass man eben das Kind nicht einfach in die Schule schickt und auch seinen Erziehungsauftrag abgibt. Also da gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede. Und in Bonn ist es ja auch wirklich ein Thema, dass sehr viele Familien nach wie vor auch auf Kita-Platzsuche sind und da auch nicht einfach ans Ziel kommen. Und ich sag mal, dieser Mangel an Betreuungsplätzen ist natürlich auch eine große Herausforderung.
Herr Grzinčić, Sie arbeiten auch mit anderen Institutionen zusammen. Wer ist das?
Also wir haben vor allem unser Kooperationspartner, das BIM, also Bonner Institut für Migrationsforschung und interkulturelles Lernen. Auch weitere Akteure in Bonn in der Geflüchtetenarbeit. Auf städtischer Ebene zum Beispiel das kommunale Integrationszentrum. Dann haben wir auch noch das Deutsche Rote Kreuz und, wie schon erwähnt, andere Bereiche wie Stadtteilzentren und Nachbarschaftszentren, wo wir dann wirklich dann vor Ort oder eben Kirchengemeinden, wo wir dann auch vor Ort diese Beratungstermine anbieten.
Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Haben Sie da Arbeitsgruppen und beratschlagen sich oder wie kann ich mir das vorstellen?
Je nach Institution, also das haben wir durchaus, dass wir uns auch beraten oder Erfahrungen oder Informationen austauschen, dass wir zum anderen die Zusammenarbeit, also jetzt gerade so mit Stadtteilzentren oder so, das ist, oder mit dem Deutschen Roten Kreuz, ist ergänzend. Also wir nutzen die vorhandenen Angebote und Strukturen, die es schon vor Ort gibt, wo man uns dann gegenseitig oder wir ergänzen können. Bei Themen, die jetzt mit unserem Projekt, von unserem Projektthema abweichen, da machen wir auch Verweisarbeit auf andere Stellen und Positionen. Und also wichtig ist, dass da, wir gehen ja nicht in Konkurrenz oder bieten etwas an, was schon vorhanden ist, sondern wir machen das ja kooperativ.
An der Stelle ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass das in Bonn insgesamt sehr gut funktioniert. Also wir sind in der glücklichen Position, das Amt für Integration und Vielfalt hier in der Stadt zu haben. Und die tun wahnsinnig viel auch dafür, dass das Netzwerk in der Geflüchteten- und Integrationsarbeit gut funktioniert und man voneinander weiß. Und insofern ist es uns an der Stelle leicht gefallen, auch auf unsere potenziellen Projektpartner zuzugehen und da eben auch vorhandene Strukturen aufbauen zu können.
Sie haben das Wort schon gerade genannt. Integration ist die große Überschrift. Hilft Ihr Projekt dabei?
Das hoffen wir sehr. Nein, also tatsächlich, Integration ist ja was beidseitig auch funktionieren kann. Also natürlich die Menschen, die hier ankommen, müssen diesen Willen mitbringen, auch hier ankommen zu wollen. Und die Aufnahmegesellschaft muss die Offenheit haben, diesen Menschen auch die Chance zu geben und sich auch darauf einzulassen, dass die Menschen mit anderen Sozialisationen hierher kommen. Wir haben im Rahmen des Projektes dafür auch eine Maßnahme. Wir möchten ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter aus, ich sag's mal im weitesten Sinne, pädagogischen Einrichtungen durch eine Schulungsreihe unterstützen, ihren, in Anführungsstrichen, Werkzeugkasten vielleicht noch aufzuführen, um mehr Sicherheit zu bekommen im Umgang mit Menschen, die eben mit einem anderen Hintergrund nach Deutschland gekommen sind, ihr Päckchen auch mitbringen, Thema Traumatisierung, Thema Sprachbarriere, all das, was da auch reinstrahlt und was natürlich auch herausfordernd sein kann für die Kita-Erzieherin, das jetzt plötzlich auch noch alles mit zu berücksichtigen. Und da haben wir gute Erfahrungen gesammelt in unserem vorherigen EU-Projekt Vereint für Vielfalt. und haben darauf basierend ein Schulungskonzept erarbeitet mit Grundlagensensibilisierung zum Thema Antirassismus, aber auch ein Workshop zum Thema einfache Sprache. Also Dinge, die sozusagen auch an der Stelle für die Mehrheitsgesellschaft im Rahmen des Projektes angeboten werden und da hoffentlich auch unterstützend.
Also das ist, wäre auch meine Frage noch. Also was brauchen die Menschen noch? Die brauchen die Offenheit der Menschen, mit denen sie leben, richtig?
Richtig. Und an der Stelle brauchen sie weniger Bürokratie auch noch. Ich hatte es eingangs schon gesagt, es dauert teilweise viel zu lang, dass die Bildungsabschlüsse anerkannt werden. Das heißt, die Menschen sind lange gar nicht in der Lage, in ihren Berufen wieder zu arbeiten. Natürlich brauchen sie Wohnraum, der angemessen ist und bestenfalls nicht den Ortswechsel mitten in der Grundschulzeit des Kindes, wenn doch gerade einmal in einem Stadtteil Fuß gefasst wurde. Also letztlich brauchen sie stabile Verhältnisse und eine gute Perspektive auch bei uns in der Kommune.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.